Tod und unermessliches Leid. Und den Text, den wir gerade gehört haben, das aus dem Buch Ruth im Alten Testament, das erste Kapitel. Und wir sind ja gerade in der Predigtreihe von Mütter von Jesus. Und Ruth war auch eine davon, eine Vorfahrin von Jesus. Und letzte Woche hat ja Pastor Andreas Eil das erklärt, wie das mit den Generationenlinien zusammenhält und dass das so eine Visitenkarte war, wo sich Jesus vorgestellt hat, sagt, hey, ich bin Jesus und das sind meine Leute, daraus stamme ich. Und man kann die letzte Predigt auf der Homepage nachhören. Und eben Ruth, sie war eine Uroma von dem berühmten König David und die Geschichte fängt sehr traurig an. Und wenn man das Leben von Ruth und von den Verwandten anschaut, merkt man, das läuft richtig schlecht. Und was hat diese Geschichte mit Advent und Weihnachten zu tun? Weihnachten ist doch ein Fest der Hoffnung. Und wenn man diese Geschichte liest, sieht alles so hoffnungslos aus. Und ich glaube, diese Geschichte hat uns zu Weihnachten ganz viel zu sagen. Ich weiß nicht, wie dein Jahr war. Vielleicht war es ein hartes Jahr für dich. Ein Jahr, wo du viel Leid erfahren hast. Bei meiner Schwiegeroma, also die Oma von meiner Frau, ist der Mann im Frühjahr gestorben. Und sie hat die Wohnung jetzt alles weihnachtlich dekoriert. Alles sieht ganz schön aus. Bloß das Schild, was sie normalerweise immer hinhängt, vorne an der Tür, wo drauf steht, frohe Weihnachten, das hat sie nicht aufgehängt. Mit der Begründung, diese Weihnachten sind nicht froh. Und es geht nicht darum bei Advents- und Weihnachtszeit, dass wir begeistert sind vom Leben, denn wir müssen nur den Fernseher einschalten und merken, wie ungerecht das Leben ist, sondern es geht in der Advents- und Weihnachtszeit darum, woher kommt meine Hoffnung, wie ist meine Perspektive und wie reagiere ich auf all das Leid, das mir vielleicht zugefallen ist. Und gerade wenn du keine frohe Zeit hinter dir hast, möchte ich dir heute gerne Mut machen. Und das Predigtthema lautet eben Ruth, eine Ausländerin findet ein Zuhause. Und die Frage ist, wie kann ich Gott vertrauen? Wie kann ich Hoffnung haben trotz all dem Leid? Wie kann meine Seele Ruhe finden trotz all diesen schwierigen Umständen? Und ich glaube, die Antwort ist, mal vorweg, nach Hause kommen bedeutet zu Jesus kommen. Und ich weiß, an gewissen Punkt hat jeder in diesem Raum schon Leid erlebt. Die manchen mehr, die manchen weniger. Und man fragt sich im Leid oft, wo ist Gott? Kann ich Weihnachten feiern? Kann ich Jesus feiern trotz dem Leid? Und bevor ich da noch Antworten suche, möchte ich gerne nochmal beten. Jesus, ich danke dir für das Buch Ruth. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt in dieser Weihnachtszeit sind, in der Zeit, wo wir uns besinnen können, uns auf dich ausrichten. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, in der Predigt das zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Ich bitte dich darum, dass wir dir begegnen und dass du unsere Herzen weit machst. Und ich danke dir für die gute Nachricht, die du für uns hast. Amen. Das Ruth-Buch beginnt damit, dass der Schreiber beschreibt, dass es in der Zeit der Richter spielt. Und die Richter, das war eine Zeit, die war das für das Volk Israel sehr schwierig. Die sind gerade aus Ägypten gekommen, haben jetzt dieses neue Kanaan besiedelt. Und in Richter 17,6 steht, damals gab es noch keinen König in Israel. Jeder tat, was er für richtig hielt. Und so sah es auch aus. Wenn ich nur in meine Familie reinschaue und wenn ich meine Kinder beobachte und wenn die tun, was sie für richtig halten, den ganzen lieben langen Tag, dann weiß ich, dann habe ich Chaos. Und so war diese Zeit, es war eine Zeit der Verirrung, es war eine Zeit des Chaos und Gott hat in seiner Gnade immer wieder Richter gesandt, die für Ruhe gesorgt haben und für Ordnung, aber dann ist dieser Richter gestorben und dann war ganz schnell wieder Chaos da. Und jetzt heißt es eben im Ruth 1, Vers 1, zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Das Interessante dabei ist, es wird nicht begründet, warum die Hungersnot ausbricht. Waren die Leute faul, haben sie nichts angebaut? War ein Vulkanausbruch? Waren Überfälle? War es eine Strafe Gottes? Die Bibel gibt keinen Grund an. Und Gott gibt oft keinen Grund an, warum es so viel Leid gibt. Und dann heißt es weiter, darum verließ ein Mann namens Elimelech aus der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Und im Kapitel 1 Ruth werden 4 verschiedene Reaktionen auf Leid beschrieben und ich möchte mit euch diese 4 Reaktionen auf Leid anschauen. Elimelech denkt, es kann doch nicht sein, eine Hungersnot. Nichts zu essen da, wir gehen von Bethlehem nach Moab. Sind circa 100 Kilometer zu Fuß, hat mir Google Maps gesagt. Also das kann man machen, ist jetzt nicht so weit entfernt. Ich weiß nicht, warum es da Essen gab und da nicht, aber jedenfalls hat es auf der Seite nichts zu essen gegeben. Und das Interessante dabei, der Name Elimelech bedeutet, Gott ist König. Und Christsein bedeutet auch sowas Ähnliches. Christsein bedeutet, Jesus ist Chef, Jesus ist Boss oder Jesus ist mein König. Und Elimelech heißt zwar so, Gott ist König, aber er kommt gar nicht auf die Idee, mit Gott zu reden. Sieht nur, Gott macht gerade nichts, da ist eine Hungersnot und deswegen zieht er einmal ums Eck, weil dort die Wirtschaftslage besser ist. Arbeitslosigkeit kann doch nicht der Wille Gottes sein. Gott hat keine Lösung parat. Elimelech hat eine Lösung parat. Elimelech entscheidet für Gott. Er zieht um. Moab ist der richtige Platz für mein Leben. Und er weiß genau, worauf er sich einlässt. Und über Moab muss man Folgendes wissen. Die Entstehungsgeschichte von Moab ist besser als jede RTL-Show. Nämlich, das steht in 1. Mose 19, steht da, Lot und seine Töchter flohen. Und die haben sich dann versteckt, die waren dann irgendwo. Und die Töchter von Lot haben keine Frauen gefunden und dann haben die Töchter keine Männer gefunden zum Heiraten so. Und dann haben sie eine Idee gehabt. Du, wir machen unseren Vater besoffen, da haben wir Sex mit ihm und dann werden wir schwanger. Gesagt, getan, sie füllen den Vater ab, schlafen mit ihm und eine Tochter bekommt einen Sohn, der heißt Moab. Also das ist der Stammvater von diesem Volk. Und dieses Volk war bekannt dafür, in der ganzen Gegend, das Letzte, was sie tun wollten, ist, was mit diesem Gott zu tun haben. Und Elimelech sagt, das Beste, was ich tun kann, dorthin zu ziehen in ein Land, wo niemand was von Gott wissen will. Und er hat auch 2 Söhne dabei. Und er zieht hin, und wen sollen sie heiraten? Moabiterinnen. Und hier eine kleine Nebenbemerkung. Gott sagt immer wieder im Wort, oder wenn man es so liest, denke ich, dass es so heißt. Es heißt, Christen sollen Christen heiraten. Und wenn Gott dein Chef ist, und dein Partner kennt Jesus gar nicht, dann kannst du auch gar nicht eine Beziehung leben, wo Jesus König ist. Und es werden immer wieder Kompromisse gemacht. Und wer ist, der Kompromisse macht? Wahrscheinlich du. Und Gott empfiehlt oder sagt, heirate jemanden, der genauso mich liebt, wie du ihn liebst. Und Elimelech weiß, er geht dorthin, an einen Ort, wo niemand Gott liebt. Er weiß, seine Söhne werden Frauen finden, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Aber dieses Jobangebot kann ich doch nicht ausschlagen. Und es erinnert mich an meine Zeit als Jugendpastor. Ich war dafür die ganzen Jugendlichen verantwortlich und dann kam das immer so auf mit 14, 15 Jahren, so ein Auslandsjahr. Und das klingt dann immer ganz verlockend und die Eltern haben dann ihre Kinder ins Ausland geschickt, nach Amerika, nach Norwegen und da und dorthin. Und die Eltern haben gar nicht darauf geschaut, in was für Familien die Kinder hineinkommen. Das war egal, was für Werte die Familien dort lebten. Hauptsache Ausland, Hauptsache gut für den Lebenslauf für meine Kinder. Und die Kinder und die Jugendlichen kamen in ein Umfeld hinein, wo die Leute nichts mit Gott wissen wollten. Und dann, nach dem Jahr, kamen die Jugendlichen zurück. Und die Eltern waren immer ganz schockiert. Es war eine Katastrophe. Es war für das geistliche Leben für die Kinder eine Katastrophe. Und auch so, und sie haben gemerkt, dieses Jahr, das hat so gut es geklungen hat, Ausland und sowas, aber das Umfeld hat die Jugendlichen kaputt gemacht. Und ich denke, Auslandsaufenthalt, ja, natürlich, das ist eine super Sache. Aber, liebe Eltern, überlegt euch, wo ihr eure Kinder hinschickt, ein Jahr lang, wenn sie 14, 15, 16 Jahre alt sind. Das ist die wichtigste Zeit im Leben fast. Und Moab war kein gutes Umfeld für die Familie Elimelech. Es ist immer wichtig, im Gespräch mit Gott zu bleiben. Gott, hey, was willst du machen? Und Elimelech macht seinen Namen keine Ehre. Das ist nicht Gott ist König, sondern ich bin König. Und dann heißt es in der Bibel, wenn man weiterliest, Vers 3, doch dann starb Elimelech. Und warum ist Elimelech gegangen? Warum ist er geflüchtet? Um nicht zu sterben. Das war sein einziger Punkt. Er wollte nicht sterben und jetzt stirbt er. Und die Bibel sagt nicht, warum er gestorben ist. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Strafe ist. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber es steckt schon ein bisschen Ironie dahinter. Der Einzige, der die Lebensschnur in deinem Leben in der Hand hat oder die Lebensuhr, ist Gott. Und ob du in einer Wirtschaftswunder lebst oder in einer Hungersnot lebst, du kannst dein Leben nicht verlängern. Und Elimelech versuchte sein Leben zu retten, aber ist trotzdem gestorben. Und es kam, wie es kommen musste, die Söhne Elimelechs heiraten Moabiterinnen. Welche Überraschung. Und damals im Alten Testament waren sie dazu aufgefordert, eben diese Israeliten, die sollen unter sich bleiben und keine Ausländerinnen heiraten. Und die haben eben Moabiterinnen geheiratet. Und doch, nach 10 Jahren sterben auch diese Söhne. Und die Not von Naomi wird jetzt gewaltig. Die Naomi war ja die Frau von Elimelech. Denn ihre Kinder hatten keine Kinder bekommen und ihre beiden eigenen Söhne sind jetzt tot. Und wenn du in der damaligen Zeit keine Kinder hattest oder die sind gestorben und du keine Enkelkinder gehabt hast, hast du wirklich ein Problem gehabt. Denn im Alter brauchst du deine Familie, die dich versorgt. Das war die damalige Altersversorgung. Und Naomi wusste jetzt, ihr Leben ist vorbei. Sie ist zu alt. Und dann bekommt Naomi die Nachricht, es geht bergauf in Bethlehem, die Ernte ist gut und sie macht sich sofort auf dem Heimweg. Und die Schwiegertochter Orpa und Ruth begleiten sie ein Stück. Und dann bekommen die Schwiegertöchter eine Empfehlung von Naomi. Das heißt in Ruth 1,8, unterwegs sagte Naomi zu ihnen, geht doch wieder zurück in euer Elternhaus, kehrt um. Das Leben mit mir macht keinen Sinn mehr. Und in den nächsten Versen wird Naomi sogar ein bisschen sarkastisch. Hätte ich sogar ein One-Night-Stand heute Nacht noch, würde mir ein Mann angeln und würde schwanger werden. Ihr würdet doch nicht in aller Ernsthaftigkeit warten, bis die Söhne erwachsen sind, dass ihr sie heiraten könnt. Dieses Leben mit mir und mit Gott, das macht keinen Sinn mehr. Kehrt um. Und sie bedrängt die Töchter, die Schwiegertöchter, geht zurück zu eurem Volk. Und die Reaktion von den beiden Schwiegertöchtern waren von Orpa und Ruth, dass sie weinten. Dieses Leid war unerträglich und da kann man noch heulen. Und dann trifft Orpa eine Entscheidung. Orpa kehrt zurück zu ihrem Volk und da ist auch ihr Name Programm. Denn Orpa bedeutet, wenn man da hineinschaut, den Nacken zeigen oder den Rücken zeigen. Und sie verabschiedet sich von Naomi und von diesem Gott, der sie in so eine Katastrophe geführt hat. Und ganz ehrlich, ich kann Orpa verstehen. Orpa ist ein Christ im übertragenen Sinne. Sie hat ein Leben angefangen mit Gott. Und was hat sie bis jetzt mit Gott erlebt? Ihr Schwiegervater ist tot. Ihr Mann ist tot. Ihr Schwager ist tot. Ihr Ausblick für die Zukunft, als Ausländerin in Bethlehem zu wohnen, als Bettlerin. Es ist alles nur schlimm und schrecklich. Mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Ich gehe zurück in mein altes Leben. Es ist mir zu anstrengend mit diesen Christen und mit diesem Gott. Ich schaue mein Leben an und alles ist Chaos. Alles ist Katastrophe. Ich gehe weg. Ich kann nicht glauben, dass es Gott gut meint mit mir und mit den anderen. Und ich habe ja alles versucht. Ich habe alles versucht. Bin sogar mit ihr zurückgegangen. Aber wenn ich mein Leben anschaue, es ist alles nur schlimmer geworden. Und Orpa ist zurückgekehrt in das Land Moab. Und man hört nie mehr wieder was in der Bibel von ihr. Und was macht Ruth? Sie will bleiben. Und Naomi drängt sie, vergiss das mit Jesus, vergiss das mit Gott, es ist keine gute Entscheidung, geh zurück. Und jetzt redet Ruth das erste Mal in Vers 16. Aber Ruth erwiderte, besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, so soll mich der Herr hart bestrafen. Für mich trifft Ruth die krasseste Entscheidung überhaupt in der Bibel, die ich nachlesen kann. Abraham, der ist auch ausgezogen. Aber Abraham zum Beispiel, der hat Visionen gehabt. Da hat Gott zu ihm gesprochen. Hey Abraham, geh, ich werde dir ein neues Land führen. Und ist alles bestätigt worden und nochmal bestätigt worden. Und was hat die Ruth? Nichts. Da kam kein Engel auf. Dam, dam, du wirst schwanger werden oder hin und her. Nichts. Nichts. Sie hat keine Bibel gehabt. Sie hat keine Gottesbegegnung gehabt. Und alles spricht gegen Gott. Alles, alles. Doch was sagt sie? Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und das finde ich wirklich krass. Das ist für mich wirklich ein Wunder. Ich verstehe Elimelech, ich verstehe Orpa, aber Ruth, die fordert mich heraus. Einen Gott, den ich nicht verstehe. Einen Gott zu vertrauen, den ich nicht verstehe. Und wenn du im Leid drinnen steckst, wirst du wahrscheinlich Gott auch nicht verstehen und du fragst, warum. Und wenn du das ganze Buch Ruth liest, beantwortet Gott an keiner einzigen Stelle die Frage, warum. Das passiert, das, bam, bam, bam. Oder Gott lässt zu, das, dam, dam, dam. Nein, Gott gibt keine Antwort im Buch Ruth auf die Frage, warum. Und trotzdem vertraut sie. Und es gibt Situationen im Leben, wo ich selber ans Limit komme. Und dann gibt es eben dieses Ruth-Erlebnis. Dieses, ich komme nach Hause kommen dort, wo Jesus ist, wo Gott ist. Und es gibt zu Zeiten so einen Gegenwind, da läuft überhaupt nicht gut. Und auch Jesus selber war in so einer Situation. Und Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr mich jetzt auch noch verlassen? Und Petrus sagt in Johannes 6, 68, Herr, zu wem sollten wir denn sonst gehen? Wohin sonst soll ich gehen? Ich weiß doch, dass du Gott bist. Und so ähnlich ist es mit Leid. Ich kann doch auch nicht wegrennen. Ich habe doch gar keine andere Wahl. Gibt es irgendeine Alternative, Gott, neben dich? Ich verstehe dich null, Jesus. Aber ich entscheide mich trotzdem, dir zu vertrauen. Und Vertrauen kommt dann ins Herz und du merkst, wie Jesus dich durch diese Situation durchträgt. Und das ist das Wunder, das Ruth-Erlebnis. Ruth hat sich für Gott entschieden, im Leid Gott dran zu bleiben. Und sie merkt, sie findet ein Zuhause. Und im Psalm 57,2 steht, sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele und unter den Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ruth ahnt bei all dem Unglück, bei all den Katastrophen, dass dieser Gott der Juden, der Israeliten, das Einzige ist, was trägt. Wenn sie sicherlich keine Antwort auf ihre Fragen fand, konnte sie sagen, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. An dich hänge ich mich dran, an dich halte ich mich fest. Und wenn wir dann weiterlesen, Buch Ruth, seh mir, wie Gott Ruth und Naomi wunderbar versorgt hat. Aber wenn man mittendrin steht, an dieser Weggabelung, Orpa geht weg, Naomi geht nach Bethlehem und Ruth muss sich entscheiden. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was mache ich? Gehe ich auch zurück? Sage ich allem ab oder was mache ich? Und es ist ein Wunder, es ist ein Geschenk, an Gott dran zu bleiben. Zu sagen, Jesus ist mein Zuhause. Und Vers 19 heißt dann, zu zweit, also Naomi und Ruth, setzten ihren Weg nach Bethlehem fort. Als sie dort ankamen, ging es wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ist das nicht Naomi, riefen die Frauen. Naomi ist zurück, Naomi ist zurück, Naomi. Aber wo ist Elimelech? Und wo sind deine Söhne? Und wer ist die da? Und hier wird beschrieben, wie Naomi auf Leid regiert. Vers 20. Nennt mich nicht länger Naomi, erwiderte sie. Nennt mich Mara. Denn der allmächtige Gott hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von ihr fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt ihr mich also noch Naomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Naomi bedeutet eigentlich Süße oder Liebliche. Oder so Honey oder Liebling, also wirklich was Nettes. Und Mara bedeutet bitter. Ich nenne mich Mara. Und erstmal ist es gut, ehrlich zu sein. Und wenn wir über Leid sprechen, müssen wir immer auch ins Buch Hiob hineinschauen. Und Hiob ist auch ganz ehrlich, wenn er beschreibt, wie es ihm geht. Hiob 7,11 steht zum Beispiel, nein, ich kann nicht schweigen. Der Schmerz wühlt in meinem Inneren. Ich lasse meinen Worten freien Lauf. Ich rede aus bitteren Herzen. Und später heißt dann, am liebsten würde ich erhängt. Lieber sterben, als noch länger in diesem elenden Körper leben. Ich gebe auf. So will ich nicht mehr weiterleben. Lass mich in Ruhe, denn mein Leben hat keinen Sinn mehr. Oder an einer anderen Stelle heißt es in Hiob, mein Leben ekelt mich an. Warum will ich der Klage freien Lauf lassen und mir die Bitterkeit von der Seele reden? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Kein frommes Getue, sondern ehrlich zu sagen, wie es einem geht. Gott anzuklagen. Und Gott hält es an. Gott möchte, dass du ehrlich zu ihm bist, weil er eh weiß, wie es in deinem Herz drinnen ausschaut. Da musst du nicht sagen, es ist gut, sondern es ist Katastrophe. Und wenn dein Leben Katastrophe ist, darfst du ihm auch ganz ehrlich sagen, wie es dir geht. Und König David, der ist auch ganz ehrlich in seinem Psalm. Psalm 13,2 heißt zum Beispiel, da klagt er Gott an, Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag an mir nagen? Und jetzt kommt ganz was Wichtiges, das ist ein Schlüssel. König David bleibt dort nicht stehen, denn in Vers 6 heißt dann, Psalm 13, Vers 6. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Das Problem von Mara oder von Naomi war, sie sind an dem Ort der Bitterkeit geblieben. Ihr Zuhause war Bitterkeit. Sie hat angefangen, die Lügen zu glauben. Gott hat sich gegen mich gewandt. Gott hasst mich. Ihr Gottesbild war, Gott liebt mich nicht mehr. Darum bestraft er mich. Und ich nenne das Perspektivverirrung. Und das geschieht ganz schnell im Leid. Sie sieht nur noch sich und ihr schreckliches Leid. Und sie sagt den Frauen, die Frauen sagen, hey, was ist los? Und sie sagt, ey, nennt mich Mara. Ich bin, und wer steht neben ihr? Wer steht neben ihr? Ruth, der Engel, ein Engel in menschlicher Person, die gerade eben noch gesagt hat, ich bleib bei dir bis zum Tod. Ich gehe mit dir mit. Aber ihr Blickwinkel war Mara. Bitterkeit, sie hat die Perspektive verloren. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, dass er sterben wird. In Matthäus 16. Und Petrus sagt zu ihm, der Herr möge das verhindern. Sowas darf dir niemals zustoßen. Sowas kann doch nicht Gottes Wille sein. Das mit dem Kreuz, Gott, Jesus, ist keine gute Idee. Und Jesus sagt etwas zu Petrus, das auch mich herausfordert. Da heißt, da sagt Jesus, was du sagst, ist menschlich gedacht. Aber Gottes Gedanken sind andere. Und ich denke sehr oft sehr menschlich, weil ich Gott nicht verstehe, weil ich Jesus nicht verstehe. Wäre ich in der Situation gewesen von Petrus und Jesus sagt, hey, ich gehe ans Kreuz und denke, nee, das darf nicht passieren, ich liebe dich, Jesus. Jetzt im Nachhinein verstehe ich Jesus und bin ihm total dankbar. Aber oft finden wir auch keine Antworten in unserem Leben auf Leid. Aber ich weiß, dass Jesus Weihnachten auf die Erde gekommen ist und die Engel sagen das, dass er jetzt Frieden auf Erden sein wird. Er bringt Hoffnung, damit wir nicht in Bitterkeit und Hoffnungslosigkeit bleiben, dass das nicht unser Zuhause ist, das Leid, dass das unsere Endstation ist, sondern Jesus ist gekommen, dass es dir ein neues Zuhause gibt, das nicht Bitterkeit und Hoffnungslosigkeit heißt. Und in Offenbarung 21,4 steht, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Er wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keinen Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und ich weiß nicht, wo du stehst auf deiner Lebensreise, auf deiner geistlichen Reise. Welche Schritte sind heute für dich dran? Wo hat Jesus dein Herz berührt? Wo will er eine Antwort von dir? Ich weiß nicht, mit welcher Person du dich identifizieren kannst. Die erste Reaktion ist, ich bin zwar Christ, aber lebe gar nicht so. Gott ist nicht König. Vielleicht ist es dran, heute eine neue Entscheidung zu treffen, sagen, Jesus, du sollst mein König sein. Oder vielleicht findest du dich in Orpa wieder. Es gab Probleme, massive Probleme, die auch nicht schön zu reden sind. Und du hast dich abgewendet von Gott, bist zurückgekehrt in dein altes Leben, bist weggelaufen. Ich möchte dir Mut machen, renn zurück zu Jesus, denn Jesus sagt, ich bin gekommen, Verlorenes zu suchen und zu retten. Jesus ist da, dich da rauszuholen. Oder dir geht's wie Mara. Dein Stand ist, ich bin bitter, weil ich nicht verstehen kann, wie Gott sowas in meinem Leben zugelassen hat. Und es ist so wichtig, dass du ehrlich wirst, dass du den Schmerz auch ehrlich sagst. Aber dann ist es wichtig, den nächsten Schritt zu gehen und sagen, Jesus, hol mich raus aus dieser Bitterkeit, gib mir Trost und schenk mir einen neuen Blickwinkel. Und ich möchte gern für euch beten, für uns beten und dass wir den Blickwinkel bekommen, wie Ruth den gehabt hat, weil sie hat gewusst, wo ihr Zuhause ist, sie hat gewusst, Jesus, Gott ist mein Zuhause. Dort, er gibt mir Sicherheit. Nicht die Umstände, nicht andere Leute, sondern Gott gibt mir Sicherheit. Und wenn du sagst, hey, heute ist ein Schritt dran, für mich zu gehen, einer von diesen Schritten, dann heb doch mal kurz die Hand und sagst, ja, ich will einen Schritt gehen, so als Zeichen, dass ich einen Schritt gehen will. Macht mal nochmal die Augen zu und denkt, fragt einfach Gott, hey Gott, ist es dran, heute einen Schritt zu gehen? Und wenn jemand sagt, ja, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben, in irgendeinem Punkt, der soll einfach mal die Hand hochheben. Ich möchte gern für euch beten, auch für alle anderen. Jesus Christus, ich danke dir für Ruth. Ich danke dir für, dass sie uns so ein Vorbild ist, wie sie in all dem Leid auf dich geschaut hat und dass du ihre Hoffnung warst. Und ich bitte dich darum, dass wir auch in unserer Situation deinen Blickwinkel bekommen, dass wir auch so ein Ruderlebnis haben, wo wir dich nicht verstehen, Gott, aber trotzdem auf dich sehen können und sagen, du bist mein Gott, ich möchte dir nachfolgen. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns ganz neu begegnest, dass du uns einen neuen Blickwinkel schenkst. Und gerade die Leute, die aufgezeugt haben, Herr, ich bitte dich darum, zu ihnen ganz neu begegnen, dass sie deinen Blickwinkel bekommen, dass sie diese Weihnachten erleben, wie du Hoffnung bist und wie du lebensverändernd bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht in dieser Situation lässt, sondern dass du uns durchführst und dass du deine Flügel über uns deckst. Danke, Jesus. Amen.